Ihr hört Comic Review Ausgabe 212 mit dem Buch Sassan Bastards von Jason Aaron und Jason Latour. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal wieder mit einem Gast. Hallo Helge.
Gast, ich bin ja schon festes Inventar. Also ich bin ja wie die, weiß ich nicht, die Nachttischlampe.
Graue Eminenz, die quasi
oder immer sowas. Hinten auftaucht. Klingt besser als Nachttischlampe.
Nachttischlampe hast du gesagt, aber naja, wie soll's. Also wie gesagt, Helge ist auch wieder mit dabei und das hat einen Grund. Wir hatten vor einiger Zeit, ich bin manchmal überrascht, wie schnell die Zeit fliegt, wie schnell wir manchmal Sachen irgendwie vor uns herschieben und dann ist bestimmt, ich weiß nicht was, vor Weihnachten, um Weihnachten, hatten wir von einem netten Hörer, wir sind immer nicht ganz sicher, ob wir den Namen sagen sollen, deswegen sagen wir einfach einen netten, sehr netten Stammhörer, kleine Weihnachtsgeschenke bekommen in Form eines Buches oder Comics jeweils. Und da ich beide bekommen habe, war ich so nett und freundlich, meins einfach zu behalten und es für Helge nochmal zu bestellen. Es geht um das Buch Sassan Bastards, ihr hattet es ja schon ganz am Anfang gehört. Und es ist natürlich der ideale Zeitpunkt, diesen Podcast herauszubringen, denn die Eisner-Nominierungen, also die nicht nur Nominierung, sondern die Gewinner sind bekannt gegeben worden. Und da hat unter anderem Jason Aaron und Jason Latour für die beste fortlaufende Serie mit Sassan Bastards den Will Eisner Comic Industry Award bekommen. Also hat gewonnen und das in meinen Augen völlig zu Recht. Und ich muss sagen, das mal vorweg, also das ist eines dieser Bücher. Wir haben jetzt hier Band 1 vorliegen. Ich habe auch mal geguckt, es ist momentan leider nur bei Image erschienen. Ich habe es noch bei keinem deutschen Verlag gefunden.
Ist natürlich auch ein wirklich sehr amerikanisches Thema.
Ja, das hatte ich
ja schon. Sassan Bastards, aber trotzdem super interessant. Also genau, ich habe es dir ja gesagt, sage ich mal. Ich habe ja schon mal Band 1 damals oder so Heft 1 vorgestellt, schon mal bei Hunting Down Comics. Vielleicht können wir das auch nochmal verlinken. Und genau, jetzt hast du es auch endlich mal gelesen, beziehungsweise das komplette, das Paperback haben wir jetzt beide nochmal gelesen.
Und das war einer dieser Comics. Also es gibt ja manchmal so Bücher, wo du fertig bist und kauf das nächste. Ich habe mich erstmal zurückgehalten, weil mein Stapel von ungelesenen Comics sowieso noch riesengroß ist. Aber das ist, denke ich mal, eins, wo ich in naher Zukunft auch noch das weitere lesen werde. Ich glaube, es gibt, also mindestens 3 Bände gibt es mittlerweile. Ich glaube, der 4. kommt demnächst oder ist auch schon draußen, ich weiß es nicht. Und ich hoffe mal, es ist eine Frage der Zeit für die, die vielleicht nicht ganz so viel Englisch lesen oder das nicht mögen, dass es bald in dem deutschen Verlag erscheinen wird. Jetzt mit dem Eisner Award ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil es ist meistens so, dass diese, die als den Eisner Awards da irgendwie auftauchen, dann schon den Weg in die deutschen Verlage finden. Aber du hast schon recht, das ist halt auch sehr lokal geprägt. Es hat so einen Ton, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das zum Beispiel auch von der Übersetzung genauso gut eingefangen wird, weil es macht sich halt schlecht. Ich sage es mal nicht, dass da jetzt viel Slang ist in der Sprache, aber es ist einfach so.
Na doch, schon. Also da sind zum Teil Wörter, die gibt's gar nicht so. Die sind einfach nur so zusammengeschrieben und also im PC ist es gerade I love ya.
Ja, so Wortverstümmelung. Also dieses, wie sagt man denn so, dieses in Bart reinbrabbeln oder sowas. Das würde sich sicherlich, wenn man das jetzt aber mal auf, weiß ich nicht, das Beste ist mal bayerisch, ummünzt, sicherlich nett anhören vielleicht, aber schlecht machen, weil das Ganze, was im Hintergrund hat, nicht so passt. Bin ich gespannt, wenn es kommt, werden wir vielleicht doch nochmal reingucken oder zumindest mal durchblättern und dann mal sagen, ob es gelungen ist oder nicht. Aber wir fangen einfach mal ganz vorne an. Elga hat es schon gesagt, ich werde es auch nochmal verlinken. Wer nur jetzt nochmal ganz ungespoilert rangehen will, weil man muss natürlich auch sagen, in diesem ersten Buch sind nur die ersten 4 Hefte enthalten und dafür war es dann aber trotzdem relativ dicht und relativ komplex. Wer aber absolut nicht gespoilert werden will, also sondern wirklich bloß sich auf Hefte 1 konzentrieren will, der soll dann einfach nochmal den Podcast nachhören. Ich werde es mit entsprechendem Timecode verlinken. Der geht dann ganz spoilerfrei raus. Aber so, jetzt nochmal. Worum geht's denn bei Sassan Bastards eigentlich?
Ja, du hast gerade gesagt, wir fangen vorne an. Ich wollte jetzt ganz kurz nochmal, weil du gesagt hast, man will sofort das weiterlesen irgendwie. Und das liegt halt auch daran, dass wirklich am Ende so ein ganz, ganz fetter Cliffhanger drin ist, den wir natürlich nicht spoilern. Aber ja, also.
Obwohl der ganz kurz, weil der auch wieder so ist, also wie es manchmal so im Film oder in Serien sind. Also man vermutet eine Tendenz der Ereignisse und trotzdem ist es aber so gemacht, dass man potenziell, also auf mehreren Ebenen weitererzählen könnte. Wenn man sich so die Cover anguckt, der nachfolgende, empfehle ich in dem Fall dann nicht, hätte man vielleicht eine Idee, wie es weitergehen könnte, aber trotzdem ist alles möglich, trotzdem. Und trotzdem ist es sehr spannend. So, jetzt halte ich um die Klappe.
Genau, wir müssen mal anfangen. Die Leute wissen ja echt gar nicht, was wir hier reden eigentlich die ganze Zeit. Also, genau, jetzt ganz kurz nochmal, du hast schon erwähnt, Jason Aaron, den vielleicht kennen ihn einige von Sculpt, hat er zum Beispiel auch geschrieben, und Jason Latour, oder wie würdest du es aussprechen?
Ja, Latour, ja.
Genau, und den kennt man vielleicht von Winter Soldier. So, und beide, das ist vielleicht auch ganz interessant, haben halt auch so eine Südstaaten-Vergangenheit. Und hinten drin ist auch nochmal so eine kleine ja, so ein kleiner Brief oder so ein kleiner, so ein Text von beiden oder vorne, glaube ich, oder so.
Ganz genau, vorne. Genau.
Genau, so ein Vorwort sozusagen, wie die ihre, ihre Kindheit oder Jugend oder wie auch immer in Südstaaten verbracht haben. So, jetzt geht's aber mal los zum Comic. Also es gibt diesen, die Hauptfigur ist Earl Tubb. Der kommt nach 40 Jahren zurück in seine Heimatstadt. Das ist Craw County. Und er ist eigentlich nur da, um, wie er sagt oder wie er eigentlich vorhat, in 2-3 Tagen das Haus seiner Eltern auszuräumen und für den Verkauf fertig zu machen. Und es ist so, dass Earl damals direkt nach dem Tod seines Vaters weggezogen ist, weg aus den Südstaaten in eine größere Stadt. So. Und ein Onkel, der hat sich damals dann um das Haus gekümmert. Jetzt wurde der aber ins Altersheim eingewiesen und deswegen muss er sich halt drum kümmern. Und schon zu Beginn, als auf den ersten Seiten, merkt man, dass, oder merkt Earl besser gesagt, weswegen er damals eigentlich weggezogen ist und nie wieder zurückkam. Also es beginnt so in so einem Diner, wo er kurz was essen will. Also alles ist so ein bisschen anders als früher. In dem hält er kurz und bekommt dann mit, dass es da so eine Art Gang oder sowas gibt, die die Stadt zu kontrollieren scheint. Bestehend aus vor allem Footballspielern der Stadtmannschaft oder der College-Mannschaft dort und deren Coach. Und da setzt er sich neben Dusty, so einen, ich sag jetzt einfach mal abgefuckten Typen so, so ein Redneck mit
Trucker. So ein Redneck, wie man sich wirklich den klassisch vorstellt. Also auch dann mit so einem ehemaligen College-Shirt, einer runtergekommenen Basecap, also total runtergeranzt und trotzdem irgendwo so ein Hauch von Muskulatur drunter, dass man sieht, seine besten Tage waren wahrscheinlich damals die College-Football-Tage und danach ging es nur bergab.
Ja, ist auch ganz witzig, dass der dann direkt Dusty heißt, also so wie so ein verstaubter Typ halt. Ist auch so ein älterer Typ und es ist auch witzig halt, ich habe ja gesagt, dass Earl nach 40 Jahren zurückkommt. Also erwartet hier keinen jugendlichen Helden, sondern es sind wirklich hier, das ist so ein bisschen die Geschichte von irgendwie alten Männern oder so auch, ein bisschen so, die so ein bisschen die Vergangenheit einholt zum Teil auch und so. Und das ist aber auch irgendwie wirklich ziemlich genial. Also der Typ hat so eigentlich auch nur noch wenige Haare, sage ich mal, so ein Schnurrbart und immer so ein Holzfällerhemd an, also Earl. Und das kommt aber irgendwie auch total cool, auch gerade durch diese sehr ruppigen Zeichnungen und so. Aber ich gehe erstmal ein bisschen noch mit der Story weiter. Also jedenfalls dieser Dusty, der scheint dieser Gang Geld zu schulden und probiert da irgendwie so einen Deal mit denen zu machen. Und das kriegt halt Earl so am Rande mit und Dusty wird beinahe umgebracht und Earl geht dazwischen und da merkt man halt gleich, das ist echt, das ist halt echt ein sehr, sehr brutales Comic. Also Earl geht dazwischen und er schaltet den Gegner dann mit siedendem Frittierfett aus. Und also ich meine, diese Brutalität, die kommt halt auch wirklich in jedem Bild rüber und man fühlt richtig so den Schmerz mit. Und diese Gruppe, die lässt sich das aber natürlich nicht bieten und der Streit eskaliert dann im Laufe des Buches, sage ich mal, immer weiter und Earl verstrickt sich auch immer tiefer in diese Machenschaften und bringt sich selbst und seine wenigen Freunde, die er dort gewinnt, in Gefahr, also ohne dass man jetzt vielleicht zu viel da schon erzählen muss. Also er kennt auch viele von den Bewohnern dort von früher, also Dusty ist ihm zum Beispiel, der hat ihn auch irgendwie wiedererkannt und beziehungsweise eigentlich kennen sie ihn auch noch viel mehr, denn er war früher einer der besten Footballspieler seiner Zeit dort und so ein bisschen wie so eine Legende fast, also alle wissen noch, können sich an bestimmte Spiele oder so erinnern, aber nicht nur er war so eine Legende, sondern auch sein Vater. Und zwar gab es da so einen Vorfall, der wird immer so ein bisschen im Dunkeln gelassen, wird immer nur so in so einen Rückblicken ziemlich cool und eindrucksvoll gezeigt, wo er immer an die Vergangenheit denkt. Dann werden die ganzen Panel immer so quadratisch und ich glaube auch immer oder meistens ohne Sprechblasen und so. Und also jedenfalls sein Vater, der hat sich damals als Polizist halt auch so eine Art zweifelhaften Namen gemacht. Und zwar wird da in diesen besagten Rückblenden angedeutet, dass er sich auch mit so einer Gruppe von Leuten irgendwie angelegt hat und die dann mit so einem Knüppel, mit so einem legendären Knüppel, fast sieht ein bisschen aus wie ein Baseballschläger eigentlich, verdroschen oder sogar getötet hat. Das kommt nicht in diesem Heft noch nicht so ganz raus. Und er hat sich anscheinend für die Gerechtigkeit damals eingesetzt. Also er stand irgendwie, er war sozusagen kein korrupter Polizist oder Bulle oder was auch immer, aber irgendwie mochte ihn trotzdem dort keiner und selbst Earl mochte ihn damals nicht und war froh über seinen Tod eigentlich. Und hat jetzt vielleicht erst so im Nachhinein, im Laufe der Geschichte, bekommt er so ein bisschen mit, dass er vielleicht in so einen ähnlichen Fußstapfen tritt, dass er sozusagen über Leichen geht, um der Gerechtigkeit willen oder sowas. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du das so ganz verstanden? Oder, also das war wirklich eher angedeutet. Ne?
Ich glaube, das ist auch die grundsätzliche Stärke dieses Buches. Also deswegen ist es wahrscheinlich auch so gut. Und ich hatte ja gesagt, er hat nicht nur für die beste fortlaufende Serie den Eisner Award bekommen, sondern auch Jason Aaron als bester Schreiber hat den Eisner. Also diese Serie hat mittlerweile 2 Eisner Awards sogar eingeheimst. Und nochmal da zurückzukommen, es ist halt so, dass viel so zwischen den, ich sage es mal, Panels erzählt wird. Diese Geschichte um den Vater, man weiß nur, er war irgendwie sehr brutal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man dann sinngemäß ganz kurz irgendwo auch wahrscheinlich sehr gläubig, also so eine Mischung aus gläubig und brutal und ja, eben rigoros. Ja, das ist
auch so ein bisschen dieses Südstaaten-Klischee.
Genau, und dann also eben wahrscheinlich die Familie in gewisser Weise vernachlässigt und trotzdem aber auch nirgendwo so richtig anerkannt. Also dass selbst dass die ganze Stadt war dann mehr oder weniger froh, als der Vater gestorben ist, weil er eben so ein Hautdegen war, so ein taffer Hund. Und auch der Sohn, der quasi jetzt, wie du schon sagtest, also so fast spürbar in die Fußstapfen seines Vaters tritt, also was man so sagt, die schlimmsten, also die Gene sind die schlimmsten Sachen, die man da so mitbekommen kann. Er hat halt auch diese latente, gewalttätige Ader, obwohl er es auch in diesem Buch halt nur gut meint. Und nochmal zum Thema Schreiben zurück. Und da, man erfährt zwar, er geht zur Armee, aber man erfährt nicht viel, außer, und das finde ich halt so genial, man sieht irgendwann die Tätowierung von ihm am Arm und das sieht man halt, dass er dann bei den Navy Seals, bei den Seals war. Mhm. Also das merkt man auch, warum er so ein taffer Hund ist, warum er halt so kämpfen kann, warum er mit, der muss ja dann auch schon um die 60 sein, eben trotzdem sich gegen eine Bande Jugendlicher, die um die 20 sind, eben doch noch durchsetzen kann. Aber es wird nicht aufgeklärt, es wird jetzt nicht gesagt, also dass er seinen Sohn, also der Vater seinen Sohn missbraucht hat oder dass das irgendwie häusliche Gewalt, also es wird nie explizit gesagt, sondern nur, dass er irgendwie so aufgewachsen ist, dass er eben froh war, dass er die erste Gelegenheit genommen hat, um da quasi die Beine in die Hand zu nehmen und zu verschwinden.
Ja, genau, du hast gerade nochmal gesagt, dass er, also wie er so drauf ist und sowas. Und ganz interessant ist nochmal, dass es halt auch so einen Polizisten dort gibt, aber halt, das ist halt auch so einer, der eher wegguckt und so. Und das ist eigentlich so, wie soll ich sagen, dass alle sind auch mit dieser Football, also Football spielt halt anscheinend da eine Riesenrolle und alle gucken auch anscheinend so ein bisschen weg und lassen die machen. Und eigentlich wäre jetzt Earl nicht gekommen, würde es halt wahrscheinlich einfach so weiterlaufen, vielleicht mit immer einem Auge zugedrückt und so. Und was du noch gesagt hast, gerade, dass er sich gegen diese anderen 20-Jährigen oder so behauptet, was ich halt interessant finde, das ist zwar der Hauptteil der Gang besteht zwar aus so, ich sag mal, eher Jüngeren, aber wiederum der Anführer ist halt dieser Coach und der ist wieder im gleichen Alter wie Earl und halt auch so ein richtig krasser Typ, halt so ein sehr, sehr brutaler auch, also der auch richtig austeilen kann. Ja,
man könnte fast sagen, so eine Art Mafia-Boss, also der Pate des Ordens, genau. Man muss sich halt vorstellen, das ist halt wirklich so ein Kaff im Nirgendwo, da gibt es nichts anderes und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie alle hinter diesem Coach stehen. Das einzige Highlight, was dieser Ort hat, ist eben diese College-Football-Mannschaft und die gewinnt halt um Season ihre Titel und das haben sie eben diesem Coach zu verdanken und der Coach gleichzeitig ist aber auch einer, der wahrscheinlich dadurch genügend Geld verdient hat und quasi die Hälfte aller Unternehmen, also das sieht man, wenn er so reinfährt in die Stadt, also alles gehört, ich weiß nicht, wie der Name war.
Big Boss oder so.
Big Boss, also alles
Big
gehört.
Boss, Grill, Boss.
Genau, Boss, ihm das. und deswegen kuscheln sie alle und er ist halt einfach, er sagt auch, nö, er ist da nicht brutal und er hat da nichts dagegen. Alles, was er im Kopf hat, ist halt dieses Football, American Football, was halt nicht Baseball, aber American Football. Und das ist halt dieses Entscheidende. Also der ist sehr zurückhaltend, aber halt ein sehr, also der lässt die Drecksarbeit von anderen Leuten machen. Ja. Und das spürt man an allen Ecken und es gibt natürlich dann irgendwann auch nochmal so ein, das finde ich genial gemacht, auch noch unsere beiden Titelhelden quasi treffen aufeinander und dann gibt es noch eine Diskussion und da merkt man eigentlich, also wie es dazu gekommen ist in gewisser Weise und wie die beiden zueinander stehen und beide kennen sich halt auch und das ist halt das, was du sagtest, der Polizist, der guckt halt weg oder beziehungsweise er will ihn irgendwann verhaften und der Coach sagt, also alle sagen nur Coach zu dem, lass ihn mal, also ich möchte, dass das anders geregelt wird und dann merkt man schon,
das anders.
Genau, und dass die Polizei da kein Sagen hat und dass Recht und Ordnung quasi oder Recht und Gesetz in der Hand dieses Coaches liegt.
Ja, ist auch irgendwie so bezeichnend, dass da wirklich so viele weiße Typen, also irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Also man könnte auch sich vorstellen, dass die alle, also ich weiß nicht, so von der Symbolik und so bestimmt auch so eine Rassisten teilweise sind oder sowas, ne? Und dann der Polizist ist halt auch einer der wenigen Dunkelhäutigen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so. Und fand ich einfach auch nochmal interessant, weil das ja sind halt vielleicht auch oft Klischees oder so, aber es ist so gut, so nah irgendwie, so realistisch geschrieben und irgendwie, dass es einen total fesselt. Ich fand ganz cool, hinten auf dem Buch steht noch so ein Zitat von Scott Snyder, den wir ja von American Vampire und Batman und so kennen. Und das Zitat ist einfach nur, ein perfektes Comic für dich, wenn du Comics magst. Und irgendwie, ich finde, das stimmt auch irgendwie, weil es ist einfach, also man weiß gar nicht so richtig, wem man es empfehlen soll. Eigentlich wirklich allen, außer den Leuten vielleicht, die so Brutalität vielleicht abschreckt. Aber ansonsten ist es einfach gut so. Und so ein bisschen ist die Frage vielleicht, wenn ihr jetzt diese Geschichte hört, so das hört sich alles vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt neu oder so an. Also was ist eigentlich so gut daran? Und das ist, ich finde es gar nicht so einfach zu beschreiben, weil die...
Ich glaube, also das ist, also für mich war es dieser lokale Ton, weil es liest sich genau. Halt auch unheimlich flüssig. Also es ist nicht so, dass du jetzt da unheimlich viel Text hast, beziehungsweise wenn mal mehr Text ist, der liest sich halt einfach so runter. Und wie du schon sagtest, man hat so das ganze Zeit das Gefühl, ja, es passiert nicht wirklich viel, es bewegt sich schon in bestimmten Stereotypen, Bahnen, also es ist schon Klischee, aber die Stärke ist halt, den Ton, ich sage es mal, der örtlichen Bevölkerung zu treffen, diese feinen Streitigkeiten untereinander und zu entdecken, wer da eigentlich das Sagen hat. Und das ist halt auch, wenn man sagt, es sind halt in Anführungszeichen nur 4 Hefte, auch bis zum Ende nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Unser Hauptdarsteller, dessen Namen ich gerade wieder vergessen hatte, der telefoniert auch immer. Und mir ging es so, ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, weil man halt auch kein Feedback bekommt. Also er spricht quasi immer auf die Mailbox. Wir wollen da nicht das Ende spoilern in irgendeiner Form. Aber für mich war es immer so, ohne jetzt zu sagen, es läuft so oder so, dass er so quasi mit seiner toten Frau quasi spricht oder sowas. Weißt du, also du hast so das Gefühl, er spricht dort rein.
Wie so ein Tagebuch.
Ja, so offenbart sich so, quasi irgendjemanden, hört vielleicht die Stimme von der Mailbox irgendwie und redet und redet und du denkst irgendwie.
Oder noch besser so wie Beichte ablegen.
Genau.
Oder so, ist es auch ein bisschen
und er krass, will halt, ne? Auch nicht lange bleiben und es ist, wie gesagt, es hat ihn eigentlich immer nur weggezogen und trotzdem hat er dann, das ist dann ganz am Anfang auch schon so, diesen Drang dazu, eben für Recht und Ordnung zu sorgen. Er kann halt nicht wegschauen, wenn anderen Leuten Unrecht geschieht, wenn selbst, wie gesagt, dass die so der Abschaum der Umgebung dort, also es ist auch kein Charakter, der durch besonderes Erscheinung glänzt, der hat halt irgendwie Geld gestohlen oder Geld entwendet und hat es mehr oder weniger verdient, also nicht die ganzen Konsequenzen, aber hat es irgendwie verdient und trotzdem steht er ihm bei, weil eben er einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat und es nicht angucken kann, wenn, ich sage jetzt mal, 10 Football-Typen einen alten, also einen Rentner quasi zusammenschlagen, egal was er getan hat.
Ja, also das sagt es nochmal ganz gut einfach eigentlich so. Und zwar finde ich auch, dass dieser Menschenschlag wird halt ziemlich gut getroffen. Also es sind wirklich so, ich sag mal sowas wie, ich sag einfach mal einfache Leute so, weil mir jetzt kein besseres Wort dafür einfällt, so zum Teil christliche Fundamentalisten oder so oder vielleicht so Dörfler oder was auch immer so, halt so ein bisschen, die halt in ihrer eigenen Suppe kochen. Und da gibt es zum Beispiel auch so einen Jungen, wo man richtig mitbekommt, der hat von seinen Eltern, da kümmert sich keiner richtig drum oder eigentlich, ich glaube sogar die Großmutter soll sich um ihn kümmern oder so, aber also wenn ich jetzt sage, der ist ein bisschen dumm oder so, also keine Ahnung, wie ich das jetzt anders beschreiben soll, also wo man richtig mitbekommt, der ist ein bisschen einfältig und so, aber da hat er halt auch, das ist einer der wenigen so Freunde, die er dort dann auch findet oder so normaleren Leute, aber das ist halt irgendwie so cool, dass die sowas so einfangen und man irgendwie sich genau darunter was vorstellen kann. Da, natürlich auch die Sprache, die einen direkt dort in die Südstaaten irgendwie entführt und die Zeichnung, darüber haben wir jetzt so gut wie gar nicht gesprochen, setzen halt auch wirklich perfekt diesen Menschenschlag um. Also man sieht richtig diese, weil das ist so ganz ruppig und wie soll ich sagen, so mit so harten Linien irgendwie. Man sieht da so gebrochene Nasen, sehnige Arme, irgendwie Tätowierungen so, also so mit der Südstaatenflagge auf den Schultern und oder am Hals oder so. Dann diese ganzen Trucker Caps und Trikots und auch selbst die Architektur halt, ne? Das da kommt halt direkt so eine Atmosphäre irgendwie auf. Also es ist wirklich sehr, sehr authentisch. Redneck haben wir ja schon Rednecks, das haben wir ja schon mal als Stichwort reingebracht. Und was halt auch cool ist, dass da so eine, wirklich auf so kleine Details geachtet wird, auf so Brands und Schuhmarken. Ich habe da Tap-Out, das ist so eine, glaube ich, so eine Boxerfirma oder sowas. Air Jordans hatte der eine an irgendwie. Und du hast ja eine Sache auch gesagt mit den Telefonaten. Ist halt auch einfach cool, dass es wirklich sehr, sehr spannend von Anfang bis Ende aufgebaut ist, mit diesen Rückblenden und er immer wieder auf diese Mailbox spricht, aber nie zurück zurückgerufen wird. Ja, einfach eine coole Sache.
Und wie du schon sagtest, also auch diese, also um Jason Latour nochmal zu loben, es ist halt auch so, dass diese ganzen Rückblenden halt wirklich auch visuell immer sichtbar sind. Und du hast halt immer auch so ein, wie so ein Rotfilter drüber, als wäre, also keine Ahnung, als hättest du einen aufs Auge bekommen und siehst halt alles irgendwie rot. So. Also das ist alles schon, merkst, diese Vergangenheit, die ist halt auch nicht ganz so schön gewesen, wie man sich sonst so die Vergangenheit schönredet, sondern die ist halt schon sehr hart und sehr gewalttätig geprägt gewesen. Und
genau, Jason Latour, haben halt nicht rosarot gewählt, sondern halt wirklich blutrot, genau. So als Vergangenheitsfarbe.
Und Jason Latour, der beherrscht halt viele kleine Details, also ganz am Anfang, so die Eröffnungsszene ist halt ein kackender Hund am Straßenrand, wo du dir denkst, seltsam. Und die nächste Seite ist dann, glaube ich, oder eine der nächsten Seiten ist, der Hund rennt diesem Umzugsauto hinterher und dann kommt halt ein Panel in Rot und erst später im Buch hat dieser Hund auch irgendwie eine Bedeutung. Also der kriegt halt eine Bedeutung. Also hier wird nichts einfach mal so gemacht, weil ich jetzt Lust drauf habe, wie Helge manchmal sagt, bunte Dinosaurier zu malen. In dem Fall vielleicht Hunde, sondern das hat alles irgendwie, es findet alles seine Verwendung im Comic nachher. Und das finde ich halt gut gemacht und deswegen ergibt das auch so einen schönen Gesamteindruck. Es gibt nachher nochmal so eine, gut, die ist ein bisschen abgefahren, eine Geschichte mit dieser, ich sag mal, mit dieser Baseballkeule. Da wächst dann...
Ja, das geht ein bisschen Richtung Fantasy.
Ja, wächst ein Baum draus und sowas. Also allein das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber und dann kommt noch eine weitere Bedeutung dazu. Also es ist trotzdem aber irgendwie cool gemacht. Also es ist neben diesem, sagen wir mal, leicht abgehobenen Ton ein wirklich visueller und auch textlich ein gutes Buch.
Was meinst
Buch.
Du mit abgehobenen Ton?
Naja, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wie gesagt, aus dieser Baseballkeule so. Wächst ein Baum.
Okay, nee, na gut. Und dann, ich dachte, du meinst jetzt die Sprache, weil die ist ja alles andere.
Nee, die ist ja ziemlich geerdet. Also es gibt so ein paar Momente, wo man sich sagt, also da überlegt man sich, entweder ist es wirklich im Süden so krass, dass eben eine Institution, ich sag jetzt mal ein College Coach oder eine Person so zu Macht gelangen kann, dass der quasi auch Gesetz und Ordnung quasi in seiner Hand hat, obwohl er nicht die Polizei ist. Das kann man sich so als Europäer nicht so ganz vorstellen. Also ich wüsste nicht, ich sage jetzt mal hier auf Dorf XY, dass dann der örtliche Polizist erstmal zum Großindustriellen geht und sagt, hier, wie sieht's aus? Wir haben da ein Problem. Soll ich es lösen oder machen es deine Leute? Also, aber das ist halt auch so klischeemäßig, was man sich vielleicht bei diesen Rednecks oder diesem Südamerikaner, also nicht Südamerikaner, Amerikaner, also wie nennt man das denn, in den Südstaaten Angeverhafteten sich vorstellt. Und ich muss auch sagen, ich war in Anführungszeichen ein bisschen enttäuscht, dass es dann so schnell zu Ende war. Aber wie gesagt, bei mir war es halt so, ich musste wirklich dann der Versuchung Einhalt gebieten, mir gleich den nächsten Band zu kaufen, weil ich wollte es dann schon weiterlesen. Es ist wirklich ein gutes Buch und die vier Hefte sind sehr befriedigend. Man muss aber auch dazu sagen, also es ist schon viel, viel Gewalt und man sollte da vielleicht auch ein bisschen, also meinem Sohn will ich das Buch nicht in die Hand drücken, weil da wird viel mit Waffen gezogen, viel geschlagen und wie gesagt, allein die Öffnungsszene da mit diesem Öl, wie heißt denn das so, Öl, also wo die
das Frittierfett
friert, halt, ne? Die Tierfett da, diesem ein Überziehen und sowas, das ist schon alles nicht ganz ohne.
Ja, man hört es richtig zwischen das Fleisch so, ne?
Genau,
das,
so ungefähr.
Ja, also sehr explizit auch die Sprache mit Slang und Ausdrücken und na, vor allem die Brutalität. Ja, ich finde es irgendwie auch cool, muss ich sagen, dass der Protagonist halt so 60 Jahre alt ist. Das hat man wirklich selten und ich fand ja auch dieses Comic bei Splitter, die alten Knacker, wirklich sehr, sehr cool. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz anderer Schlag von Menschen so. Das ist halt hier irgendwie wirklich, wirklich einer, der irgendwie vielleicht durch seine Vergangenheit, durch seine Kriegseinsätze vielleicht oder sowas gezeichnet wurde und halt so eine ganz, also wirklich ein ganz anderer Menschenschlag, viel, viel brutaler und direkter. Also nochmal vielleicht zusammenfassend hier, das kaum ein Comic hat wirklich in mir so einen Sog auch entfacht so und Daniel ist da immer ein bisschen schneller bei der 10 von 10 so. Also ich würde halt immer, bei vielen von den Sachen würde ich eher eine 8 geben oder sonst was. Aber das ist halt für mich ein ganz, ganz klares 10 von 10 Comic. Noch so ein, genau, also es hat sozusagen, es kriegt nicht nur den was hat es nochmal für einen Award bekommen? Den Eisner Award, sondern es kriegt auch den Comic Review Award von uns verliehen oder von mir. Ich weiß nicht, was
sagst du? Also ich würde auch 10 Punkte geben, weil es ist für mich eine gute, perfekte Geschichte, die abgerundet ist, die Spaß macht. Also Spaß, das ist immer so ein Wort, wenn man vor allem so viel Gewalttätigkeit sieht. Aber trotzdem, es ist halt irgendwie etwas, was aus der der Masse heraussticht. Ich glaube, gute Comics, also momentan, ich überlege immer, was macht für mich ein gutes Buch aus, wenn es irgendwie neu ist? Das ist jetzt nicht per se neu. Also wie gesagt, so Südstaaten-Geschichten hat man schon mal entweder gelesen, im Film gesehen, aber in der Art der Umsetzung, in der Pointiertheit, also in der Komprimiertheit, sucht es seinesgleichen und wie gesagt, nicht umsonst bekommt eben jemand den Eisen Award als bester Schriftsteller verliehen. Das bringt es schon wirklich auf den Punkt.
Mich erinnert es halt so ganz entfernt jetzt an sowas vielleicht wie Fargo oder so, was halt so eine andere Ecke der USA oder also eine andere Ecke irgendwie beleuchtet und einen ganz anderen Menschenschlag irgendwie darstellt, aber halt so diese, wie das auch halt eingefangen wird, so diese Atmosphäre ist vielleicht vergleichbar, aber halt dann doch ganz anders, weil es ja wirklich wir haben ja jetzt, also ihr habt ja gerade zugehört, aber vielleicht so dieses einfach sehr, sehr direkte, sehr nah an Menschen, oder man hat jedenfalls das Gefühl, also ich war jetzt selber noch nie in Südstaaten, aber man kann das alles sehr gut nachvollziehen, was ich noch ein kleines witziges Detail, hinten sind halt noch ein paar Cover und so abgedruckt und ein Rezept für einen Apfelkuchen von der Oma von dem einen so, das fand ich irgendwie...
Jason Aaron, ja, ist sein Lieblingsrezept, also deep fried, was war es nur, einfach nur fried apple pies, genau, sieht schon unheimlich gesund aus.
Genau, habe ich aber echt mal überlegt, ob man das vielleicht mal...
Ja, ist ja relativ einfach gemacht, ne? Sind ja bloß, also für die Apfel, das ist ja grobes Apfelmus fünf wahrscheinlich.
Zutaten oder so.
Ja, also Äpfel, Zucker und Ground Allspice, also so Nelken und dann oben ist es, glaube ich, Shortening, ist glaube ich so ein Pflanzenfett, selbstgehendes Mehl, also so ja, mit Hefe irgendwie und Wasser und das war's. Und dann alles gut mischen und dann natürlich in viel Fett ausbreiten. Fett,
genau.
So, das soll es aber gewesen sein. Also wie gesagt, wirklich wärmstens empfohlen, nochmal danke an den edlen Spender für dieses Buch. Wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Wie gesagt, mit leichter Zeitverzögerung hier auch besprochen. Und weitere, ach noch ein kleiner Tipp, wer Sasan Bastards den Ton mag. Ich glaube bei Amazon Prime oder sowas, also wer dieses Prime hat, der hat es dann dieses Video auch da. Gibt es eine Sendung, also eine TV-Serie, Happ and Leonard, die trifft ungefähr auch diesen Ton. Also auch viel Südstaaten, die sprechen auch das noch geschliffener, wenn man es halt im Original sich anschaut, aber es ist, also mir hat es gut gefallen. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gesehen, sind bis 6 Episoden, das ist auch nicht viel. Ich verlinke es nochmal, könnt ihr da nochmal reingucken. So, jetzt aber, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Ciao.